hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der mit bürgerlichem Namen Horst Köhler heißt und sich für Menschen mit Behinderungen engagiert, den aber die halbe Welt und die ganze Nation kennt als den Mann der Nussecken, als Gildo Horn. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Dankeschön, wunderschönen guten Morgen.
Es ist ein paar Jahre her, dass Sie mit Ihrem quietschegelben Anzug die Nation verzückt haben und die Geschichte mit den Nussecken ist ähnlich lang her. Wie groß ist der Abstand inzwischen zu dem, was damals passiert ist?
Ach, ich weiß nicht, so in Abständen oder so denke ich überhaupt nicht. Weil ich bin ja noch auf der Welt und arbeite noch viel und spiele Konzerte, sodass ich überhaupt keine Zeit und auch nicht so unheimlich viel Lust in meiner Historie immer rumzukramen.
Ja, das müssen Sie ja auch nicht. Und ich weiß, Sie haben es mir vor der Sendung erzählt, dass Sie so größenordnungsmäßig zusammen mit den orthopädischen Strümpfen, unterstelle ich jetzt mal, so 50, 60, 70 Konzerte pro Jahr spielen. Ich wollte im Prinzip darauf hinaus, dass Sie eine Nation Kopfstand und es Bild-Zeitungsschlagzeilen über Sie gab und Sie plötzlich da als nationale Berühmtheit durch die Welt zogen.
Ja, also ich stehe ja morgens nicht auf als derjenige, der in der Bildzeitung gestanden hat, sondern irgendwie erstmal als ich. Und die anderen Sachen, die haben mit einem Beruf zu tun. Das ist irgendwie.
Das hat Sie nie wirklich tangiert, auch zu diesen Hochzeiten nicht?
Nee.
Mit den Paparazzis und mit dem ganzen Zeug?
Okay, wenn es ins Private reingeht, dann tangiert dich das. Das heißt irgendwie, wenn du nicht vor die Tür gehen kannst, ohne dass irgendwie einer aus dem Kanaldeckel rausgekrochen kommt und versucht, deine schlanken Fußfessel irgendwie zu fotografieren für Gesundheitsmagazin Praxis, sagen wir mal, dann geht dir das irgendwie dann auf die Nüsse.
Sonst vorbei.
Aber ansonsten, nee, ich gehe arbeiten.
Ja.
Eigentlich, ich lebe um zu leben und nicht um zu arbeiten. Und ich trenne das so ganz gut.
Ja.
Wenn ich frei habe, beschäftige ich mich mit den Sachen, die mit meiner Arbeit zu tun haben, eigentlich überhaupt nicht.
Sie leben, glaube ich, auf dem Land nach wie vor in der Nähe von Trier?
Nee, ich lebe auf dem Land, nicht in der Nähe von Trier, sondern in der Nähe von Köln.
Okay.
Das nennt man Oberbergisches. Aha. Auf einer Höhe von, glaube ich, 291 Metern lebe ich. Da wohnen 90 Leute. Und,
in dem Dorf?
Also wenn ich Besuch bekomme, sagen die immer, du wohnst am Arsch der Welt.
Okay.
Schöner Arsch aber.
Ansonsten haben Sie nochmal eine Tochter, die jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt ist.
Die ist jetzt 3 Jahre geworden.
Hm? Schöne Zeit mit ihr gerade?
Das ist, ja, immer. Kinder sind immer wunderschön. Ich finde, das ist das Schönste, was man irgendwie auf Erden haben kann. Also für mich auf jeden Fall. Ansonsten ist es natürlich auch total anstrengend. Das ist ja klar, wenn du
die
nachts arbeitest und morgens.
Die will was von Ihnen.
Ja, ist ja gut so. Wenn ihr nichts von mir wollte, wäre es irgendwie ganz schlimm. Ich will ja auch was von ihr.
Ja.
Also ich habe ja Kinder in die Welt gesetzt, um mit denen was zu tun zu haben.
Sind Sie ein autoritärer oder ein anti-autoritärer Vater?
Ich glaube so, im Durchschnitt bin ich eher autoritär. Also ich halt von diesen Laissez-faire-Geschichten halte ich überhaupt nichts. Ich glaube, Kinder brauchen irgendwie eine Struktur.
Das heißt, Ihre Tochter kann Sie nicht um den Finger wickeln?
Ey, natürlich, das gehört ja auch dazu, ne? Dass ich mal so ein bisschen aufgeweicht werde. Ne? Habe ich auch ganz gern.
Okay.
Aber davon abgesehen, wenn ich mal Nein sage, heißt das eigentlich Nein.
Okay.
Die Aufgabe mit Kindern besteht ja darin, dass man irgendwie ihnen so ein Rüstzeug mitgibt, damit sie später in der Gesellschaft auch funktionieren, in der Gruppe. Ne? Und da finde ich es total wichtig, dass man merkt, es gibt Grenzen, man kann nicht alles machen.
Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb.
Darf dieser Mann für Deutschland singen? Das war die Frage der Bild-Zeitung damals. Die Antwort kam in Birmingham. Ja, Eurovision Song Contest. Und was war es für ein Platz? 6 oder 7?
Zuerst hieß es 8. Das wurde dann korrigiert. Auf eine 7.
Also okay. Platz Nummer 7.
Die 8 ist die 7 des kleinen Mannes, aber ja, Humbug ist eigentlich egal wohin.
Also ja. 1998, Gildo Horn, Platz 7 mit diesem Stück, das Stefan Raab geschrieben hat?
Genau, ja.
Mit welchem Pseudonym damals?
Alf Igel. Das war ja irgendwie offenbar die Schlacht Siegel gegen Horn oder Siegel gegen Igel oder whatever.
Also Ralf Siegel war derjenige, der immer für diese Veranstaltungsreihe da getextet und komponiert hat. Und Alf Igel war dann sozusagen die späte Rache daran. Irgendwie.
Ja, es gab ja vorher so ein anderes Reglement.
Ja.
Da musste sich zum Beispiel Ralf Siegel, der musste sich überhaupt nicht platzieren. Der war immer gesetzt. Aha. Der musste sich nicht bewerben für den Song Contest. Aha. Und da bin ich irgendwie gegen in die Schlacht gezogen. Hab mal einen Hungerstreik gemacht. Hungern für Oslo, habe ich das genannt. So morgens mal 3 Stunden nichts gegessen, mittags 4 Stunden, um das Reglement zu ändern, dass auch Menschen wie ich am Song Contest teilnehmen können. Mein Ruf wurde gehört und die 10 größten Plattenfirmen Deutschlands durften plötzlich jeweils einen Beitrag dahin schicken.
Okay.
Hat die EMI gesagt, zum Grand Prix will eh keiner, nehmen wir den Horn. Da war ich dann und dann haben wir einen Titel gesucht. Und unter anderem hat der Stefan halt in Gildo hat euch lieb eingereicht und haben gesagt, das ist der richtige Titel, mit dem wollen wir gehen.
Und der ist es dann auch geworden.
Der ist es dann
Sie
auch
Sie haben
geworden.
Vorhin gesagt, Sie haben eigentlich immer sehr, sehr akkurat unterscheiden können zwischen dieser Kunstfigur Gildo Horn und dem Menschen ansonsten, ja, und haben natürlich, das geht ja nur, wenn man eine gewisse innere Distanz hat. War das auch in Birmingham überhaupt möglich bei diesem medialen Hype, der damals stattgefunden hat, wenn ich mich da richtig erinnere?
Ja, da fing es irgendwie an, so ein bisschen bröcklig zu werden. Ich hatte ja früher auch sozusagen eine Kunstbiografie, ein Künstleralter. Ich habe mich immer 10 Jahre älter gemacht und so. Ja. Und als es dann so in die großen Sachen reinging, also den Horn gibt es schon seit Ende 1980. Wir haben 96 auch schon Rock am Ring gespielt und so. Aber dann ging es in die Bild-Zeitung, da wurde es ganz breitenwirksam und hat man halt gekratzt. Wer ist das eigentlich hinter dem Horn? Ja. Was für ein Menschlein, was für ein kleines, zerbrechliches Wesen ist das? Und dann wurde halt geguckt, der ist jetzt getrennt, Ehe kaputt oder ja. Man ist bei meiner Mutter zu Hause einmarschiert und so. Dann wurde es anaerob für eine Zeit.
Ja. Was mir aufgefallen ist damals, ihr ganz offensichtlich satirischer, ironisch gebrochener, distanzierter Hintergrund, also die eigene Band Orthopädische Strümpfe zu nennen, das hat damals in der Berichterstattung irgendwie keine besonders große Rolle gespielt. Oder täusche ich mich da?
Habe ich mich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht mit auseinandergesetzt.
Okay.
Also das ist ja wirklich, wenn man arbeitet, also für mich, ich arbeite, ich liefere was ab, das läuft dann im Fernsehen und das ist so, das gucke ich mir im Endeffekt, ich gucke mir das nicht nochmal an und versuche das zu analysieren. Ich habe diese ganze Zeit aus der Ich-Perspektive wahrgenommen und halt wirklich nicht, sozusagen nochmal für mich medial aufgearbeitet, weil dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wenn ich dann Zeit habe, stecke ich das lieber in meine Freizeit rein. Ich nehme das und stolper weiter.
Und dass sie irgendwann nie mehr auf irgendeinem Titel waren und nie mehr eine Schlagzeile produziert haben, das hat sie nicht gekratzt.
Ach so, boah, ganz ehrlich, also ich habe das in meinem Leben noch nie drauf angelegt, irgendwie auf den Titelblatt zu kommen. Ich wollte eigentlich, als ich gestartet bin, wollte ich mal in Trier die Tuchfabrik füllen, da passen 400 Leute rein. Über das Ziel bin ich ein bisschen hinausgeschossen und alles Weitere
ist, wie es ist.
SWR 1 Leute, der Radiotalk.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Mann mit den 2 Namen. Gildo Horn ist klar, das ist der Künstlername. Horst Köhler ist der bürgerliche Name. Wobei, da ist es ja irgendwie vor ein paar Jahren nochmal irgendwie dramatisch geworden, weil plötzlich es einen Bundespräsidenten gab, der halt auch so hieß.
Ja, man wusste nicht, bin ich's oder ist es der andere, ne? Oder ist es die B-Besetzung?
Das heißt, es gab eine Zeit in Ihrem Leben, da sind Sie morgens aufgestanden und wussten gar nicht mehr, wer Sie sind.
Das passiert mir eigentlich jeden Morgen, ne? Und dann stehe ich vorm Spiegel und denke, mein Gott, ich wasche dich doch, aber nicht viel.
Ja. Sie haben etwas, wie ich finde, sehr Kluges gemacht, nachdem der Bundespräsident Horst Köhler zurückgetreten ist. Sie haben sich beworben
für das Amt. Ja, ich habe mich beworben fürs Amt, ja. Das war natürlich in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und Engpässe, habe ich gedacht, nehmt mich und da braucht ihr diese ganzen Papiersachen da überhaupt nicht neu zu drucken.
Keine neuen Visitenkarten?
Nein, gar nichts, ne?
Sie hätten Homeoffice gemacht?
Auf jeden Fall. Ja, klar, natürlich. Und so ab und an mal so eine Kranzniederlegung, das ist ja, geht ja eigentlich auch, ne?
Und was ja eigentlich auch ein Vorteil gewesen wäre, niemand hätte sich einen neuen Namen merken müssen.
Nee. Ja.
Zu spät.
Aber keiner wollte. Warum wohl? War ein Fehler. Ja. Dann hat man den anderen genommen.
Christian Wulff.
Ja.
Na gut, den gibt es jetzt halt auch nicht mehr. Aber jetzt gibt es einen neuen. Das heißt, der neue ist jetzt auch nicht mehr richtig neu.
Nee, aber der macht es irgendwie ganz gut.
Ich finde Jochen Gauck.
Ich finde ihn irgendwie sympathisch. Ich meine, das ist ja mal, man macht sich ja ein Bild von Menschen aus den Medien. Ich habe den Gauck jetzt noch nicht persönlich kennengelernt.
Aha.
Ich mach's mir einfach, ich finde den sympathisch. Der so ein gestandener Kerl, ne? Aha. Der sagt auch mal Sachen, die er vielleicht nicht so sagen sollte. Der Wulff, der war mir viel zu geleckt, der hat immer versucht, irgendwie alles richtig zu machen, um es dann falsch zu machen.
Mhm.
Und das war mir zu sehr am Reißbrett entworfen. Und Gauck hat eine gute Kombi, finde ich, zwischen Kopf und Bauch.
Wie war es mit Köhler? Haben Sie den eigentlich mal persönlich erlebt oder kennengelernt?
Auch nicht. Wir hatten sie eingeladen zu Hause zum Grillen, so, zum Familienfest. Dann konnten sie bei uns halt nicht mit dem Heli landen. Und dann ist es schiefgegangen. Muss man die Wurst alleine knabbern.
Haben Sie verstanden, dass der damals zurückgetreten ist?
Also ich bin mir sicher, dass der Köhler depressiv war.
Ja.
Dass er deshalb zurückgetreten ist. Ich glaube, dem ging es nicht gut und deshalb hat er das gemacht. Ne? Der war zu dünnhäutig. So, warum der Wulff zurückgetreten ist, das ist mir bis heute noch schleierhaft.
Na gut, da gab es ja dann nicht nur diese
riesige Das war jetzt meine humoreske Seite. Die
ach so,
ja,
jetzt,
hallo.
Jetzt.
Ja, hallo.
Oh Gott,
ja.
Ich entschuldige mich in aller Form.
Interessieren jetzt Sie malt sich? Er hier auch irgendwie so übergangshandlungsmäßig auf so ein Blatt Papier.
Übersprungshandlung.
Ja,
ja. Ja, das macht man halt.
Ich weiß.
Wie machen Sie das, wenn Sie...
Ich greife mir dann immer an die Nase und mache dann irgendwie sowas. Wenn Sie
einen Fehler gemacht haben oder irgendwie bei einer Peinlichkeit ertappt
werden. Mache ich keine Fehler als Horn nicht. Als Horn kannst du keine Fehler machen. Horn ist an und für sich ein Fehler. Und Peinlichkeiten gibt es da auch nicht, weil ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Eigentlich ist Gillo Horn ist ja auch das, dass ich eigentlich alles machen darf. Das ist so ein... Ja, irgendwie ist das so ein Till-Eulenspiel auch.
Das gilt nach wie vor. Sie haben sozusagen einen komplett Freifahrschein für alles.
Ja, mein Dozent früher, bei dem ich mein Diplom gemacht habe, hat immer gesagt, dass ich aus der Not eine Tugend mache.
Ja. Ist ja nicht schlecht.
Ey, ich find's gut. Guter Lebensweg, ja.
Mit unserem heutigen Leutegast mit Gildo Horn. Unser Musikredakteur Jogi Rathfelder hat Ihnen unwissentlich eine große Freude gemacht, indem er, wie gerade gehört, Blondie. Ins Programm genommen hat. Warum?
Ist eben aus mir, ich war mal in Blondie verliebt. Ich bin morgens aufgewacht nach einem Traum und habe gewusst, Debbie Harry ist es irgendwie. Ne?
Wie alt waren Sie damals?
18. 15? Nee, also schon so 18, 19 irgendwie.
Ja.
Schon strammer, junger.
Und wie sahen dann die Versuche der Kontaktaufnahme aus?
Mir war es klar, dass es wirklich nur eine Liebelei ist. Aber tief im Herzen war mir auch klar, das hat irgendwie auch schon viel Frauentyp in mir bestimmt.
Echt?
Hm?
Wie viele Blondie-Konzerte haben Sie dann gesehen?
Kein einziges. Nee. Also nee, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich so nachhalte. Also Liebe ist ja eine Sache, die findet ja im Herzen statt und nicht im Konzertsaal so.
Die Liebe zum deutschen Schlager begann bei Ihnen, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, da waren Sie 10 Jahre alt. Da gab's
noch ein bisschen früher.
Tante, wie hieß die, Käthe oder Claire?
Tante Claire, ja.
Tante Claire?
Ja, bei Tante Claire stand so eine AEG-Musiktruhe in so einem Cocktailzimmer. Und da standen auch immer so Salzstangen im Goldständer. Und dann habe ich, glaube ich, dann irgendwann Fred Bertelmann, der lachende Vagabund, und habe dann so eine Salzstange in Eierlikör tunken dürfen, abgeleckt. Und da lief Fred Bertelmann. Und dann, das war eine orale Prägung sozusagen. Seitdem ist Schlager bei mir positiv besetzt.
Das war ja damals die volle Dröhnung.
Ey, völlig.
Also wir fassen
muss man aber mal machen, das schmeckt echt gut.
Salzstangen, Salzlette,
Eierlikör.
Fred Bertelsmann, ein Kordsofa vermutlich?
Nee, das waren so Nierentisch und dann sehr 50s-mäßig bei meiner Tante.
Ja. Wie ging es dann weiter mit dem Schlagzeug? Also irgendwie muss man es ja dann umsetzen. Dann haben Sie Schlagzeug gelernt, glaube ich, als erstes?
Ja, ich habe mit 9 angefangen. Ich habe früher mit 4 Jahren im Kammerchor gesungen.
Mhm.
Und dann... ja, auch Theateraufführungen und so weiter und so fort. Mit 9 Jahren mit der Gitarre angefangen, dann habe ich angefangen mit 13 Schlagzeug zu spielen, meine erste Band gegründet und das hat mich echt nicht mehr losgelassen. Davor habe ich viel Fußball gespielt, war im Verein und ganz viel Sport gemacht und habe dann aber gewusst irgendwie, das mit der Musik ist irgendwie mein Ding. Man ist in einer Gruppe zusammen, man entwickelt irgendwas und ich habe da so eine riesen Leidenschaft für gehabt, war auch immer gleich in den Bands so einer von denen, die das Ganze zusammenhalten.
Trotzdem gab es natürlich auch den klassisch, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Weg, also Schule, Gymnasium, Abitur.
Muss man ja machen.
Mit,
ne?
Mit dem grandiosen Notendurchschnitt von 3,6?
3,6.
Aha, wie oft sitzen geblieben?
Zweimal. Mindestens, ja, zweimal, sagen wir mal.
Ja. Studium der Pädagogik in Trier?
Ja, ich habe nach dem Abi, habe ich erstmal so, weil die Weltkarriere als Musiker hat noch auf sich warten lassen, habe ich ein soziales Jahr in der Behindertenwerkstätte absolviert, in Trier. Dann habe ich noch Zivildienst gemacht im Jugendzentrum. Und da stand aber für mich schon fest nach dem sozialen Jahr, ich will unbedingt mit geistig behinderten Menschen arbeiten. Das ist irgendwie so mein Ding. Habe musizieren dürfen. Da gab es so eine Musikgruppe in der Behindertenwerkstätte und das hat mich echt völlig weggeflankt, auf was ich da getroffen bin, mit wie viel Hingabe da musiziert wurde. Das war technisch nicht so brillant, wie ich das eigentlich, also nicht gerade Jeff Porcaro oder Toto oder irgendwas, aber das hatte einfach umso mehr Herz
Und dann kam auch noch die eigene Karriere dazu, mit anderen Worten, eigentlich sind sie ein glücklicher Mensch geworden, weil sie zwei Dinge vereinbaren konnten, die ihnen beide am Herzen gelegen haben.
SWR1, Leute. Der Radiotalk.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Horst Köhler alias Gildo Horn. Das bedeutet Schlagersänger, Musiker, Entertainer auf der anderen Seite dann der Diplompädagoge, der mit Menschen mit Behinderung arbeitet. So ist es, glaube ich, korrekt formuliert.
Ich weiß nicht, was korrekt ist. Also sowieso bei der Arbeit mit behinderten Menschen, da trittst du ja schon allein irgendwie bei der Bezeichnung immer in Fettnäpfchen rein.
Eigentlich möchte man im
Rahmen von Inklusion und so, möchte man das einfach außen vor lassen, so nach dem Motto, alle Menschen sind ja irgendwie gleich und soll nichts kategorisiert werden in diesem Sinne.
Ja.
Aber wenn man dann erklären muss, was machst du eigentlich und dann nimmst du das Wort Behinderung in den Mund, dann konterkarierst du ja das Ganze schon wieder. Ne? Also ein kompliziertes Ding, ich versuche es einfach immer so zu nehmen, wie mir die Schnauze gewachsen ist.
Aktuell machen Sie, glaube ich, ein Projekt, was mit Fußball zu tun hat?
Genau, ich bin im Moment für den Sender Sky tätig.
Ja.
Und da machen wir Barrierechecks in deutschen Bundesliga-Stadien. Schauen einfach mal zum einen, wie barrierefrei sind die Stadien, wie es zum Beispiel für einen Rollifahrer da reinzukommen, wie es für einen Taubstummen, für blinde Menschen. Wir porträtieren behinderte Fans und schauen einfach mal auch, hat der Fußballgott uns alle lieb, sind wir uns im Fußball alle ähnlich? So nach dem Motto, wenn an der richtigen Seite das Tor fällt, dann liegen wir uns alle in den Armen, egal ob wir welche haben oder nicht.
Und Fußball ist für die, mit denen Sie bislang gesprochen haben, auch sehr, sehr wichtig?
Ach, die absolute Nummer eins. Ja. Also hatte ich einen blinden Fußballfan interviewt. Und dann gefragt, was ist denn Fußball für dich? Und dann er sagt dann so, ja, das ist so, ja, eine Leidenschaft, die schönste Nebensache. Ach, tu man's weg. Eigentlich die größte Hauptsache in meinem Leben.
Die größte Hauptsache.
Und ich finde das auch so spannend. Ich meine, einfach mal diese Erlebniswelt da reinzutauchen. Mal, das ist ein blinder Mensch. Und der kann das überhaupt nicht sehen und der nimmt es trotzdem wahr und das nimmt ihn trotzdem mit. Sieht man mal, was für eine Strahlkraft irgendwie der Fußball hat.
Ich kann mir vorstellen, dass man auch, wenn man dann sich mit solchen Menschen näher beschäftigt, zu dem Ergebnis kommt, das ist ganz großartig, wie die ihr Leben meistern. Also ein Blinder beispielsweise, der in einer Großstadt lebt und arbeitet, was der alles wie selbstverständlich leistet und leisten muss, damit er den Tag gut hinter sich bringt.
Ja, eigentlich war Motor meiner Arbeit mit behinderten Menschen war ja noch nie gewesen, irgendwie, ich möchte helfen, sondern mir gibt das irgendwie was. Also ich treffe auch viele Menschen, die unheimlich stark sind. Ob man jetzt mit so einer Behinderung geboren wird oder ob es einen später erwischt, ne? Wie gehe ich denn überhaupt damit um? Wie viel Kraft muss ich aufbringen, um da irgendwie ein glückliches Leben zu vollführen? Ich habe eben mit der Maskenbildnerin hier gesprochen und sie sagt, manchmal ist es so, da sitzen da Leute und die brechen schon zusammen, wenn sie einen kleinen Pickel haben irgendwie. Und ich finde irgendwie die Kraft, dass ein Mensch mit einer Behinderung zurechtkommt und irgendwie sein Leben so meistert, dass er, ja, wie gesagt, dass er aufrecht durchs Leben geht, dass er mich mit seiner Freude anstreckt, davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Und deshalb sind meine Projekte sind eher auch eine Lebenshilfe für Menschen ohne Behinderung.
Wir haben gesprochen über Menschen mit Behinderung. Wir haben gerade gespielt den Mann, der eine Weltkarriere gemacht hat als blinder Musiker und Sänger. Wie ist das Gefühl für Sie, wenn Sie Stevie Wonder hören?
Das ist Musik. Also ich unterscheide da auch nicht unbedingt, ob der blind ist oder nicht. Das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist genauso, ob ich jetzt jemand leiden kann oder nicht, mache ich nicht davon abhängig, ob der Mensch jetzt behindert ist oder nicht. Also ich kann jetzt nicht jemand besser leiden, weil er behindert ist.
So war das von mir nicht gemeint.
Ach so.
Nein, so war das nicht.
Sondern,
komm mal, ich wollte eigentlich darauf raus, dass jemand wie Stevie Wonder, der nichts sieht, ja, der ist ja nicht nur Sänger, der macht die Arrangements und ich glaube, der spielt sogar Schlagzeug.
Ja, bei Superstition zum Beispiel hat er alles selbst gespielt.
Wahnsinn.
Ja, aber ich meine jetzt als Musiker zum Beispiel Blindkarriere zu machen, geht ja noch eher, ne?
Mhm.
Wie man sagen. Das Gehör ist natürlich dann äußerst sensibel, plus sein Talent und so weiter und so fort, ne?
Klar.
Als Fußballspieler ist das natürlich direkt wieder was anderes.
Hm? Ist jetzt nicht so. Also, die Menschen mit Behinderungen, die bei Ihnen in der Talkshow stattgefunden haben, die Sendung, die SWR-Produktion damals hieß Gildo
und seine Gäste.
Und seine Gäste. Sie gucken so, als würde Ihnen der Titel auch heute noch nicht wirklich gefallen.
Ja, ich meine, war ein bisschen glatt gebügelt, ne? Ja, so im Ausgangsbasis soll es mal Gildo und die Bekloppten heißen. Dass man
echt? Einfach, das hätte ich gut gefunden.
Ja, ich auch. Das wäre einfach mal so ein Statement, ich weiß nicht, so ein bisschen was Aufrührerisches in der Sache.
Aber politisch unkorrekt.
Ja, hat man natürlich im Sender direkt Angst gehabt, irgendwie, wie ist denn das, wenn so ein schräger Vogel wie der Horn, der trifft auf schräge Leute und wenn es um Umgang mit behinderten Menschen geht, hat man ja immer Angst, dass man irgendwas falsch macht und dass dann die Ordnungshüter kommen und sagen irgendwie, ihr stellt diese Menschen bloß und Der Grat, also das ist ja wirklich auch so ein Tanz auf des Messers Schneide. Das muss man einfach mit seinem Gefühl selber klarkriegen. Irgendwo, wo geht die Reise hin?
Wie hätte denn eigentlich Ihre Autobiografie heißen sollen? Also die hieß irgendwie Doppel-Ich,
Doppel-Ich.
War der Titel. Auch relativ langweilig.
Der Arbeitstitel war der mit dem Mongo tanzt. Und dann habe ich vor Veröffentlichung, da gab es jetzt so Buchvorbestellungen schon, hat sich der Verband der Menschen mit Down-Syndrom bei mir gemeldet und fing da an, irgendeinen Terz da draus zu machen. Da habe ich gedacht, mein Gott, dann nenne ich es halt Doppel-Ich. Ne? Finde ich zwar irgendwie unspannend, trifft zwar auch irgendwie den Punkt, aber das ist wieder genau dasselbe irgendwie. Ich glaube, die Leute, die davon betroffen sind, die haben meist am wenigsten Probleme damit. Ne? Und in den Verbänden wird dann irgendwie, denkt man dann, da muss man irgendwie auf die Leute alle aufpassen.
Ich habe auch Behinderte erlebt, die wunderbare Behindertenwitze erzählt haben.
Ja, natürlich, die können das am allerbesten. Also ich habe selten so viel gelacht als bei meiner Arbeit mit behinderten Menschen. Die haben irgendwie da so einen gehörigen Mutterwitz an sich.
Dieses Projekt mit dem SWR damals, es waren, glaube ich, insgesamt 6 Talkshows, die Sie
produziert haben. Nein, das war mehr. Also es ging über 3 Jahre. Insgesamt
so waren
das, glaube ich, über 20. Wir haben dann auch Außendrehs gemacht. Das eine war so die Studioproduktion, wo ich mit den Leuten getalkt habe. Und das andere habe ich gesagt, wie leben die? Ich lade die immer hier zu mir ein, beziehungsweise ins Studio ein. Und ich gehe mir jetzt mal angucken, was machen die so? Dann habe ich zum Beispiel eine Reportage gemacht über das Stadthaushotel in Hamburg. Das ist ein Hotel, was von behinderten Menschen betrieben wird oder bin mal Leute zu Hause besuchen gegangen, in Wohngruppen, habe eine Band besucht und so weiter und so fort. Ne?
Schönes Projekt, alles
nach. Ah, ein super Projekt.
Und wenn dann der erste Mensch bei kommt und du siegst mit dem Rücken Slides Return, egal welcher Belage, ich mag Steffi. Tennis vom anderen Stern, Schuh da lang.
Aus dem reichen Fundus des Gildo Horn, ich hab Steffi lieb. Hat die eigentlich jemals reagiert auf dieses Ding?
Bevor wir den Titel irgendwie in die Welt gesetzt haben, haben wir da auch angefragt, beziehungsweise die Plattenfirma. Das war mein Einstieg sozusagen bei der EMI Elektrola. Aha. RTL hat damals mit Wimbledon-Übertragungen so ein Millionenpublikum angezogen. Und das war dann der Trailer für...
Okay.
Für 1994 Wimbledon. Mhm. Da ist Steffi in der ersten Runde ausgeschieden.
Das gut, aber das Management hat für die Nummer das Okay gegeben.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Das braucht man so ein Okay?
Das war, damals haben die angefahrenen Schulkinder da vorne einen Titel gehabt, der hieß I Wanna Make Love to Steffi Graf, stimmt, like her stimmt, father, ja, und so weiter. Da gab es dann Gerichtsverhandlungen und deshalb ist man dann so den geschmeidigen Weg gegangen und hat das irgendwie frei gefragt.
Spielt ihr das heute noch, wenn ihr auf die Bühne geht?
Also selten, aber manchmal. Man kennt die Steffi, die ich wirklich immer noch sehr, sehr lieb habe, kennt man ja mittlerweile fast mehr aus der Barilla-Werbung. Aber auch eine gute Nudel.
Gute Nudel. Mhm. Also, lass uns noch ein bisschen reden übers Outfit. Also diese quietschgelben Anzüge der 90er Jahre, die eine Nation zum Rasen gebracht haben. Ich meine, heute ist
70er sind das, ne? Also ich war eigentlich immer ein Kind optisch der 70er.
Klar. Das ist auch so geblieben, wenn ich kurz beschreiben darf.
Ja,
klar. Also so ein, ich nenne jetzt den Namen, ist egal, also Sporthersteller, Jäckchen, Helmut Schön.
Gedächtnisjacke.
Dann ein bräunliches Hemd und eine unfassbar schöne, gut aussehende Krawatte.
Ja, aber alles stimmig zueinander. Ach, ne?
Total.
Also der Horn will immer gut angezogen sein. Ich bin, was die 70er angeht, bin ich Jäger und Sammler.
Aha.
Ich sammle halt Kleidungsstücke aus den 70er Jahren. Ich fühle mich da drin so sehr wohl. Also,
wie oft ist Ihre Frau schon schreiend weggerannt?
Ach, die ist das gewohnt. Also ich meine, die weiß ja, was ich so mache. Ich führe dann immer meine neuen Sachen vor und so. Das ist natürlich auch im familiären Kontext ganz gern genommen.
Kein Wunder.
Wenn ich koche oder so. Beim Putzen.
Aber um es nochmal zu sagen, also Gildo Horn ist ein Kunstprodukt. Und es gibt noch den Menschen dahinter, der nicht nur anders heißt, sondern auch anders lebt.
Schlager kommt ja so aus der Operette. Das war so, glaube ich, Ende 1890 hieß es mal, zündelnde Operettenmelodien. Für mich ist halt, die ganze Musikbranche ist im Grunde genommen eine Operette und der eine macht es geschickter und der andere macht es irgendwie ein bisschen offensichtlicher. Schlagermusik hat für mich auch den Reiz da drin, dass es eigentlich immer so ganz offensichtlich war, dass es eigentlich nur eine Geschichte, nur ein Märchen, nur eine Operette ist. Dieses Märchen spiele ich dann halt weiter.
Sie haben mir gerade, als die Musik lief, erzählt, Sie gehen immer auch mit manchen dieser Schlagermenschen von früher, die es heute noch gibt, auf Tournee. Markus beispielsweise?
Nee, also Markus ist ja 80er Jahre. Jürgen Markus zum Beispiel.
Ja,
ja, also wir spielen halt alles. Also ich meine, wir spielen, ich weiß nicht, also wirklich, die orthopädischen Strümpfe sind ja, also das ist ja Faustschlager, das ist ja Dehnungsschlager für Hörer aller Fachbereiche, aber wir spielen halt auch zum Beispiel auf einem Schlagermove oder so und dann haben wir halt die Schlagerstars der 70er Jahre mit dabei oder jetzt zum Beispiel, ich habe am Montag ist bei uns zu Gast auf der orthopädischen Bühne Harpo mit dabei.
Okay.
Gitte Henning war letzt zu Gast bei uns, Karel Gott.
Auch nicht schlecht.
Ja, das macht echt Spaß, das sind ja meine Helden.
War Tina Turner schon mal mit dabei?
Ja, die ist am Montag auch dabei.
Wunderbar.
Ja.
Dann hören wir sie jetzt auch.
Gut.
Gildo Horn ist unser Gast heute Vormittag. Wann, Herr
Hier
Horn,
sitzt er, ja.
Haben Sie Ihre letzte Nussecke gegessen?
Oral zu mir genommen. Ich glaube, beim letzten Besuch zu Hause bei meiner Mutter.
Ja?
Ja.
Wissen Sie, was ich jetzt getippt hätte?
Was denn?
Dass Sie in Ihrem ganzen Leben noch nie eine Nussecke gegessen haben und dass Sie das Ding ganz fürchterlich finden.
Nee, man muss das einfach, also kann ich einfach nur sagen, alles, was in Medien steht, stimmt auch immer.
Mehr oder weniger.
Also in meinem Fall. Nee, meine Mutter hat immer viel gebacken, viel ausprobiert. Die war so sozusagen im Backwahn. Und ich fing an mit meinen Hornkonzerten und habe gedacht, so Schlagermusik und Süßigkeit im Mund, das passt zusammen. Mhm. Und dann habe ich von zu Hause so ein, da war meine Mutter gerade bei den Nussecken dran, habe ich dann so ein Behältnis mitgenommen auf die Bühne und habe das den Leuten dann so verabreicht. Und das hat sich verselbstständigt. Wahnsinn. Und dann muss meine Mutter immer mehr backen und dann hat sich das so ergeben.
Das Internet vergisst nichts. In Ihrem Fall mit dem Ergebnis, dass ich gestoßen bin auf eine Umfrage aus den späten 90er Jahren. Frage an die deutschen Frauen war, welchen deutschen Mann finden Sie besonders erotisch? Wissen Sie noch, auf welchem Platz Sie gelandet sind?
Ja, das muss ziemlich vorne gewesen sein, nehme ich an.
Ja, es war sehr weit vorne, es war Platz 108.
Das ist, glaube ich, relativ viel. Wie viele Männer haben wir denn bei uns?
Ich würde mal sagen 40 Millionen.
Ja, ist okay.
Dann ist es doch okay.
Ja.
Der einzige Schönheitsfehler war, wissen Sie, wer zwei Plätze vor Ihnen platziert war?
Lothar Matthäus.
Helmut Kohl.
Ja, aber ich meine, der kann auch richtig mit Frauen. Ey, guck mal, ey, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt? Der ist über 80. Der hat irgendwie eine Frau, die ist gefühlte 60 Jahre jünger oder so. Also muss er drauf haben, was die Frauen mögen.
So erklären Sie sich Macht, diese zwei Plätze Unterschied, diese Niederlage.
Letztlich. Ja, wie heißt das, im Fotofinish von Helmut Kohl geschlagen.
So sieht's aus. Apropos Niederlage, Sie sind ein Fan des 1. FC Köln, leben ja auch irgendwie direkt in der Stadt, aber im Umkreis, im Umfeld, im Bergischen Land. Die werden es schwer haben, die Klasse zu halten, oder ist es?
Ich glaube, das wird echt schwer. Also dieses Jahr heißt es einfach, ich meine, Aufstieg ist eine ganz tolle Sache, aber man muss sich echt in der Liga, muss man sich irgendwie etablieren, muss mal gucken, dass man nicht direkt wieder unten verschwindet. Das dürfte die Saison zeigen. Also ich drücke alles, was ich habe.
Ja.
Die Voraussetzungen sind gut, wir haben jetzt echt ein tolles Trainerteam. Der Stöger ist wirklich echt ein Trainerfuchs. Okay.
Und was ist mit Ihrem alten Verein, Eintracht Trier? Den haben Sie schon an der Garderobe abgegeben?
Also was gibt man ja nicht an der Garderobe ab, ne? Also ich bin neben dem Moselstadion in Trier aufgewachsen.
Aha.
Wenn ich Zeit habe, schaue ich da mal vorbei.
Was spielen die inzwischen? Regionalliga?
Regionalliga, okay. Ja, aber das ist für mich irgendwie, das riecht immer noch so ein bisschen nach Brühwurst. Und das finde ich, ist auch ein ganz tolles Ding, ne? Das muss Fußball ja auch können. Also nicht nur neu gebaute Stadien und sowas Gelecktes, ne? Wo man nachher meint, man sitzt in der Halle drin und guckt Fußball. Das ist irgendwie noch so Fußball 1.0.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön, es war mir ein Vergnügen. Vor allen Dingen
auch.
An so einem Tisch zu sitzen jetzt? Mit so Pokalbezug, dann das ist so geschmeidig.
Wir haben das Interieur des Studios ein bisschen
meine Optik angepasst.
Ihre Optik angepasst.
Ja, riecht auch so. Ganz toll nach 70er.
SWR1, Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR1.